Ja, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Ich bin Andreas Stöber, der Pastor dieser Gemeinde. Und ja, Halleluja, Gott ist gut. Schön, dass du da bist. Wenn du heute das erste Mal da bist, heiße ich dich auch herzlich willkommen. Und wie Rosi das schon sagte, erwarte Großes von Gott. Erwarte, dass Gott heute Morgen spricht durch sein Wort und also durch seinen Heiligen Geist dein Herz, dein Leben berührt. Ich glaube, das Thema, also alle Themen in der Bibel sind wichtig, aber das Thema heute ist auch, ich glaube, eins der allerwichtigsten Themen, weil Jesus das selber gelebt und praktiziert und getan hat, als er auf dieser Erde war. Und ich möchte nochmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke für diesen Gottesdienst, ich danke für jeden Gottesdienst in dieser Stadt. Danke, Herr, dass du hier bist. Danke, Papa, dass wir zu dir kommen dürfen durch Jesus Christus. Danke, dass wir Kinder Gottes sind, gereinigt sind durch dein Blut, und ich bete, dass du heute Morgen, ja, dass du zu meinem Herzen, zu unseren Herzen redest und dass du mir gnädig bist, Herr, das zu sagen, was du auf dem Herzen hast. Und dass du kommst, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, erfüll diesen Raum, erfüll unser Herzen, nimm alles weg, was dich nicht meint, nimm alle Störungen weg, alle Lügen, alle Verdammnis, Herr, alles, was uns runterziehen will, der Stress, der nächste Woche vielleicht auf uns zukommt, die Dinge, die wir letzte Woche erlebt haben, die nicht gut waren, sondern dass wir auf dich schauen, dass wir eine Begegnung haben heute Morgen mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir waren im Urlaub und Rosi hat schon gesagt, wir haben Bücher gelesen. Ich habe auch Bücher gelesen. Ein Buch auch von diesem John Mark Comer, Das Ende der Rastlosigkeit, oder auch andere Bücher. Und darüber möchte ich heute einiges predigen oder einiges, was mir groß geworden ist, was ich auch selber in den letzten Tagen so studiert habe im Wort Gottes. Und ich möchte dir heute Morgen mal eine Frage stellen. Was wäre für dich der allerschönste Ort oder der besonders schönste Ort, an dem du gerne wärst? Kannst du mal kurz die Augen zumachen oder auch nicht und mal überlegen, an welchem Ort du am liebsten wärst. Wie der aussieht und was da so zu erleben ist. Ich weiß nicht, ob das in der Berghütte wäre, in den Alpen, oder in der Karibik oder auf den Seychellen oder vielleicht mit deiner Familie in einem Ferienort, im Ferienhaus oder mit deinem Hund vielleicht irgendwo alleine Urlaub machen. Ich weiß nicht, was für dich der schönste Ort wäre auf dieser Welt. Oder Party in New York oder in Sydney oder keine Ahnung. Aber ich sage dir eins, der allerschönste Ort auf dieser Erde wird irgendwann langweilig und zur Routine, wenn du da immer bist. Ja. Und ich möchte heute Morgen über den besonderen Ort predigen, über den besonderen Ort beim Vater. Und der allerschönste Ort wird natürlich eines Tages der Himmel sein, aber ich glaube ganz fest, dass wir auch hier auf der Erde jeden Tag ganz neu und nicht nur morgens oder mittags oder abends, sondern dass wir diesen besonderen Ort beim Vater, bei Jesus erleben dürfen und dass Gott uns das schenken möchte. Aber es liegt auch an mir und an dir, dass wir uns da aufmachen. Und ich habe überlegt, Urlaubszeit bedeutet ja runterfahren, ne? Erholung machen, zur Ruhe kommen. Und manch einer schaltet auch von Gott ab. Ich weiß nicht, ob du es kennst, also so ging es mir früher. Manchmal haben wir Urlaub gemacht oder ich, und dann habe ich auch von Gott abgeschaltet im Urlaub. Aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht gut, wenn man von Gott abschaltet. So die Seele baumeln lassen, einfach nur noch Spaß haben, Party machen, Fun haben, bis es dann irgendwann eskaliert, der Streit ausbricht. Und es ist überhaupt keine gute Idee, im Urlaub, sage ich mal, von Gott Urlaub zu machen oder abzuschalten. Ja? Keinen Gottesdienst zu besuchen, manchmal ging das ja nicht, weil vielleicht im Ausland war, da konnte man keinen Gottesdienst besuchen. Aber man kann ja online Gottesdienst sich anhören, man kann Lobpreis machen, man kann die Boombox einschalten, man kann in der Bibel lesen, man kann gemeinsam man kann gemeinsam eine Andacht lesen. Und wir haben dann irgendwann als Familie angefangen, unsere Kinder waren manchmal genervt, morgens nach dem Frühstück einfach gemeinsam so eine Andacht zu lesen, stille Zeit zu machen, Lobpreis zu machen, zu beten. Und dann sind wir losgefahren zum Strand. Und der Tag war einfach anders, wenn wir das gemacht haben. Es war einfach anders, der Tag. Wenn du den Tag mit Gott beginnst, ist er einfach anders, auch im Urlaub. Und wir haben Menschen getroffen, Gott hat Dinge vorbereitet, wir haben Segnungen erlebt, manchmal haben wir Menschen getroffen, die offen waren, mit denen wir sprechen konnten, vielleicht sogar mit Leuten über Jesus sprechen, und der Tag war einfach gelungen. So, und ich möchte dich ermutigen, in dieser Urlaubszeit, jetzt in diesen 6 Wochen Sommerferien, auch wenn du vielleicht schon Rentnerin oder Rentner bist und sagst, ja okay, das interessiert mich gar nicht mehr, weil ich eigentlich immer frei habe, dass du sagst, Gott, ich möchte bei dir zur Ruhe kommen. Und die Menschen merken einfach, wenn du aus der Gegenwart, aus der Ruhe Gottes kommst. Im Urlaub haben wir es erlebt, wir waren in einem Land, wo die meisten Moslems oder muslimischen Hintergrund haben, aber einige waren total fröhlich, wenn sie uns gesehen haben. Sie haben sich bedankt, sie waren traurig, sie haben uns umarmt, als wir weggefahren sind, obwohl wir gar nicht groß gepredigt haben, vielleicht mit denen gesprochen haben und nett waren, aber sie haben irgendwie gemerkt, oder sie merken, wenn Jesus in dir ist und in dir wohnt, in deinem Leben ist. Und deswegen Bibellesen, Gebet, stille Zeit, Lobpreis, vernachlässigen ist absolut ein absolutes No-Go, ist out, auch im Urlaub. Und ja, gerade in dieser Urlaubszeit und auch schon davor und währenddessen habe ich so ein Thema, komme ich mehr und mehr in so ein Thema rein, was meine Frau schon, was Rosi ja erzählt hat, was sie schon länger so erlebt. Da bin ich die letzten Tage reingekommen, mehr, tiefer und darüber möchte ich heute predigen. Und zwar ist es so, der Vater im Himmel, er hat für jeden Menschen einen besonderen Platz, Ort, Raum in seinem Herzen. Und zwar einen Raum, wo nur du und er praktisch dir begegnen möchte, wo du dem Vater begegnen kannst. Gott möchte, dass wirklich, dass wir diesen Raum betreten und dass wir verstehen, der Papa im Himmel, der liebt mich, der ist da für mich, Gott der Allmächtige. Und er möchte, dass ich eigentlich jeden Tag zu ihm komme und diesen Raum, diese Zeit mit ihm habe. Und in diesem Raum, in dem Herzen Gottes, sage ich mal, da bist du und der Vater. Du und der Vater ganz alleine. Warum sage ich das? Weil wir das aus dem Wort Gottes auch erkennen. Und wir lesen ja und wir sehen im Neuen Testament vor allen Dingen, dass Jesus unser Vorbild ist. Er ist unser Hohepriester, er ist unser Bruder. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst und er hat dir ganz konkret auf der Erde das vorgelebt. Immer wieder diese Nähe, die Gemeinschaft seines Vaters gesucht. Und ich habe heute leider keine PowerPoint mit. Deswegen schreib mit oder tipp es in dein Handy ein, vor allem die Bibelstellen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Bibelstellen zu Hause nachliest oder hörst dir später nochmal an. Jesus suchte immer wieder ganz alleine die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit, die Nähe des Vaters. Und in Matthäus 3, am Anfang von Matthäus 3 Kapitel, lesen wir die faszinierende Geschichte, die wirkliche Geschichte, die Tatsache, und zwar die Taufe von Jesus Christus. Und als Jesus aus dem Wasser herauskommt, kommt der Heilige Geist sichtbar in der Gestalt einer Taube auf ihn nieder und alle hören gewaltig eine Stimme aus dem Himmel. Und was sagt Gott? Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Matthäus 3, 17. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Und weißt du, dass Gott auch zu dir sagt, an dir habe ich meine Freude, weil du ein Kind Gottes bist, hoffe ich. Und es ist so gewaltig, Gott bekennt sich zu seinem Sohn. Der Heilige Geist kommt auf ihn und eine Stimme hörbar vom Himmel spricht, hörbar für alle. Und danach beginnt quasi der Dienst von Jesus Christus. Wir lesen dann im Kapitel 4, Matthäus 4, ab Vers 1. Was lesen wir da? Danach führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte und auch gebetet hat wahrscheinlich und mit Gott gesprochen hat und keine Nahrung zu sich genommen hat, da hatte Jesus Hunger. Und dann kommt der Teufel auf ihn zu und versucht ihn. 3-mal. Und er fängt an, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, weil er Hunger hatte, dann verwandle diese Steine doch in Brot. Und was macht Jesus? Er antwortet mit dem Wort Gottes. Er selber ist das Wort Gottes. Er sagt, nein, sagt er, denn das Wort Gottes sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Neues Leben Übersetzung. Er lebt ja auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und dann macht der Teufel weiter. Also Jesus wird getauft oder lässt sich taufen und gleich danach wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und er wird versucht, er wird herausgefordert. Und Wüste im Urtext nur reinschaust, bedeutet nicht unbedingt Sand und Hitze, obwohl die jordanische Wüste, in der Jesus versucht worden ist, wir waren da schon mal vor etlichen Jahren, ist ein bisschen mit Grünzeug, also Vegetation, mit Bergen und so weiter, sieht nicht so aus wie die Sahara, aber es ist eben eine Wüste, die jordanische Wüste, in der Jesus war. Und im Griechischen steht das Wort Eremos. Und dieses Wort Eremos, Wüste, bedeutet auf Deutsch Wüste oder verlassener Ort, trostloser Ort, abgelegener Ort, einsamer Ort, ein ruhiger Ort, Wildnis oder Einöde kann das bedeuten. Und in allen vier Evangelien wird immer wieder davon berichtet, dass Jesus diesen Eremos, diesen abgelegenen Ort, diesen abgeschiedenen Ort aufsuchte, um seinem Vater zu begegnen, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Jesus hat 40 Tage lang gefastet. Und die Bibel sagt, dass er ohne Sünde war, er hat niemals gesündigt. Und der Teufel verführt ihn. Und der Teufel wollte eigentlich, dass er sündigt, er wollte ihn verführen. Und wenn Jesus gesündigt hätte, dann hätte Jesus niemals dieses Erlösungsopfer für alle Menschen tun können. Er hätte nicht mehr am Kreuz für uns sterben können, er hätte uns nicht mehr retten können. Und Jesus muss sich mit dem Feind messen, immer wieder. Obwohl wir wissen, dass Jesus mächtiger ist, der Sohn Gottes. Und trotzdem war er auch 100% Mensch auf dieser Erde, auch wenn er 100% Gott ist. Und der Höhepunkt ist dann bei der Kreuzigung. Der Teufel denkt, er hat gewonnen, Jesus wird ins Kreuz geschlagen und stirbt. Aber nein, der Teufel hat in dem Moment verloren. An dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wird und wo er aufersteht von den Toten, 3 Tage später, ist der Feind allemal, ein für allemal besiegt. Das heißt, Satan ist ein besiegter Feind. Er versucht nur noch möglichst viele mitzureißen. Menschen, die ihn nicht kennen und auch Christen, die irgendwie nicht verstanden haben, worum es geht. Er belügt uns, er will uns verführen, er will uns mitreißen. Aber das Böse ist endgültig besiegt. Und das Böse musste besiegt werden. Aber weshalb die Wüste? Und warum allein? Warum 40 Tage des Fastens? Früher dachte ich immer, ist doch klar, ne? Ist ja logisch, ist ja wieder typisch. Am Ende eines langen Tages, am Ende einer langen Woche, am Ende einer sehr gestressten Zeit, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir müde sind, wenn wir kaputt sind, genervt sind, dann kommt der Teufel um die Ecke und versucht uns zu verführen. Aber mir wurde klar, dass diese Wüste, von dem, was wir hier lesen, nicht ein Ort der Schwäche ist, sondern mit Gott, hör gut zu, mit Gott ist die Wüste ein Ort der Stärke. Mit Gott ist es ein Ort der Stärke, des Weiterkommens, des Sieges, des Durchbrechens, des Weitergehens. Das sehen wir bei Jesus. Satan versucht Jesus. Er nimmt es mit Jesus auf. Und der Punkt geht diesmal an Jesus in dem Moment, weil Jesus aus dieser Versuchung herausgeht und ganz klar der Sieger ist, weil er vorbereitet ist. Und er antwortet mit dem Wort Gottes. Er selbst ist ja das Wort. Er kontert und der Feind wird in die Flucht geschlagen. Und danach sehen wir, wie Jesus immer wieder an diesen öden Ort, an diesen Wüstenort, an den Eremos zurückkehrt. Markus Kapitel 1. Man kann sagen, ein ganz normaler Arbeitstag von Jesus. Was passiert vorher? Vorher beruft er seine ersten Jünger. Simon Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Er sagt, hey, kommt und folgt mir nach. Und dann lesen wir im Vers 21, Markus 1, ab Vers 21, und sie kamen nach Kapernaum. Was macht Jesus? Er geht in die Synagoge, er geht in den Gottesdienst. Er lehrt und alle sind tief beeindruckt. Und ein Mann wird von einem bösen Geist befreit. Und die Leute sind total erschrocken und denken, was passiert hier denn? Was ist das denn? Und sie sagen, eine neue Lehre. Jemand, der mit Vollmacht lehrt. Und sie sagen, dieser Jesus, dieser Rabbi, das kann nur jemand sein, es kann nur jemand sein, der mit Vollmacht über Gott lehrt und von Gott ist. Dann verlassen sie die Synagoge. Und was passiert dann? Sie gehen zu Simon Petrus. Weil die Schwiegermutter ist zu Hause. Sie liegt krank im Bett, wahrscheinlich. Sie hat hohes Fieber. Jesus rührt sie an. Sie wird geheilt. Und das Geniale ist, sie steht sofort auf, ist topfit. Das siehst du daran, dass sie Essen macht, Essen zubereitet. Also wenn du vorher noch schwer krank warst und dann geheilt wirst, aufstehst, topfit bist und das Essen machst, dann bist du wirklich topfit und gesund. Am Abend nach Sonnenuntergang bringt man noch viele Kranke und Besessene zu Jesus, heißt es hier. Er heilt und befreit viele Menschen. Ein Hammertag für Jesus. Ein Hammertag. Und ich habe überlegt, Jesus muss mehr als erschöpft gewesen sein. Und dann lesen wir das, Markus Kapitel 1, 35. Dann kommt die Nacht. Und dann heißt es hier ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Er ging an diesen Eremos, an diesen einsamen Ort, um zu beten. Und ich hätte gedacht, ja, man sollte meinen, Jesus hat ausgeschlafen normalerweise. Er steht auf, er joggt erstmal eine Runde, dann trifft er sich mit seinen Jüngern zum Brunch und sie machen ein tolles Frühstück. Nein, wir lesen Folgendes. Er steht noch vor Sonnenaufgang auf, noch vor Sonnenaufgang. Er geht an eine abgelegene Stelle, ganz alleine, an einen ruhigen, verlassenen Ort und dort betet er. Jesus kehrt zurück an diesen Eremos, um zu beten. Und wir sehen immer wieder, das ist keine einmalige Sache für Jesus, sondern immer wieder. Immer wieder tut er das. Das ist ein ganz fester Bestandteil im Leben von Jesus Christus hier auf der Erde. Es ist eine klare Routine für ihn. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir lesen nämlich Markus 1 ab Vers 36 weiter. Da heißt es später, suchten ihn Simon und die anderen. Sie sagen sich, wo ist Jesus denn? Er ist nicht mehr in seinem Bett. Wahrscheinlich ist er ganz früh aufgestanden. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, hey Jesus, alle fragen nach dir, wo bist du gewesen? Jesus, wo steckst du denn? Gestern der Tag war doch genial. Erst in der Synagoge mit dem Besessenen, mit dem Freigewordenen. Dann mit der Schwiegermutter. Und dann und das und das und das. Jesus, du musst noch viel bekannter werden. Die Zeitung, das Fernsehen, alle müssen von dir hören und berichten. Hashtag Jesus so genial. Oder Hashtag alle müssen Jesus erkennen und Jesus erleben. Aber was sagt der Herr dazu? Jesus sagt, Vers 38, er sagt, Jungs, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt ganz klar nein. Er sagt nein. Er weiß ganz klar, wo er nein sagen muss und er weiß auch ganz klar, wo er ja sagen muss. Jesus ist total stark und relaxed in Gott. Und im Verlauf der Evangelien sehen wir immer wieder ganz klar, dieser einsame, abgelegene, ruhige Ort ist die Top-Priorität für Jesus. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, er ist der Sohn Gottes. Jesus ist gekommen, um Menschen zu dienen, um ans Kreuz zu gehen, um Erlösung für jeden Menschen zu erwirken. Jesus musste das wahrscheinlich tun, weil er diesen gewaltigen Dienst hatte. Aber ich glaube, dass wir daraus sehen können, dass das genauso für dich und für mich gilt. Genauso. Markus 6, ein paar Kapitel später lesen wir, die Jünger waren unterwegs im Reich Gottes, sie haben hart gearbeitet, sie haben Wunder und Zeichen erlebt, Jesus hat sie ausgesandt, sie sind erschöpft, sie kommen noch müde nach Hause quasi zu Jesus zurück. Wir lesen im Vers 30, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Und daraufhin sagt Jesus im Vers 31, kommt. Was sagt er? Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, um zu essen. Sie hatten nicht einmal Zeit genug, um zu essen, um sich vielleicht zu waschen, um mal zu chillen, um mal auszuruhen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, keine Zeit zum Essen. Ich kenne das noch, als unsere Kinder ganz klein waren. Ja, dann bist du da am Tisch und die Kinder werden gefüttert oder essen selber. Und du als Mama und Papa musst hinterherkommen. Ne? Die Kinder essen und wir als Eltern, wir mussten dann irgendwie zwischendurch am Ende selber essen. Ich kenne das noch von damals, aber ich habe es vergessen. Es ist verdrängt. Und Kinder, junge Eltern, die mehrere Kinder haben, haben das manchmal über Jahre. Ne? Kommt der Erste, der Zweite, die Dritte. Die Kinder essen gemütlich und die Eltern müssen zusehen, wie sie hinterherkommen. Und manchmal dauert das, wie gesagt, Jahre, weil wenn du mehrere Kinder hast. Und was Rosi schon sagte im Urlaub, dann haben sie da ihr iPad auf dem Tisch sitzen, stellen und dann essen die Kinder, die 2-, 3-, 4-Jährigen. Und die Eltern haben auch ihr Smartphone, essen und keiner unterhält sich. Und wie Rosi schon sagte, es ist einfach krass, es ist schrecklich. Aber wir haben auch Familien gesehen, die das nicht hatten, die noch am Tisch saßen und zusammengegessen haben. Okay, was macht Jesus? Was macht er? Er nimmt seine Azubis, seine übermüdeten Jünger. seine ausgepowerten, erschöpften Apostel, heißt es hier, und sagt, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Und Jesus sagt auch heute Morgen zu dir, das sagt er auch zu mir natürlich, das, was ich predige, predige ich immer, das ist das, was ich sage, okay Gott. Jesus sagt, weißt du, was du wirklich brauchst, Andreas, was du wirklich brauchst, ist nicht das Feierabendbier, ist nicht der Kinofilm oder die Shoppingtour oder was auch immer du nimmst, wenn du müde, ausgepowert und geschlaucht bist und gestresst bist. Ich weiß, dass die meisten das tun, und es dauert manchmal lange, um aus diesem Ding rauszukommen. Aber Gott sagt, was du brauchst, was du wirklich brauchst, ist Zeit alleine mit mir. Zeit alleine und zwar mit mir. Ja, und darum geht es. Das ist ganz wichtig. Weil wenn wir das nicht lernen, kommen wir nicht weiter. Wir werden nicht weiterkommen. In Markus 6,32 heißt es dann, und sie fuhr mit einem Boot an einen ruhigeren Ort. Jesus geht also mit den Jüngern ins Boot und sie fahren los. Zeit alleine mit Jesus. Chillen, sagen die jungen Leute, ausruhen, alleine mit dem Herrn zusammen zu sein. An einem ruhigen Kurort am See Genezareth. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen Beauty, Smoothie, ein bisschen Massage. Nein, viel besser. Sie sind mit Jesus zusammen. Sie haben Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Und das Coole ist, bei Jesus darf ich echt sein. Bei Jesus darf ich echt sein und ich darf weinen, ich darf lachen. Er tröstet mich, er ermahnt mich, er führt mich. Und manchmal ist es so, dass man einfach da sitzt und betet und vielleicht das Wort Gottes liest und nichts hört und nichts empfindet und gar nichts spürt. Aber Gott ist trotzdem da. Er ist direkt. Er ist voller Wahrheit und Klarheit. Und ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber wenn du diesen ruhigen Ort findest, oder nein, wie soll ich das sagen, wenn du das tust, dann ist es so, als wenn ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes zu dir kommt und einfach in dein Leben hineinspricht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich treffe eine Person, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes und sie sagt was zu meinem Leben und auf einmal fange ich an zu weinen, es berührt tief mein Herz. Es wäre so, als wenn Jesus vor mir stehen würde und mir das sagen würde. Und das können wir oder sollen wir und werden wir und erleben wir, wenn wir diesen Ort aufsuchen. Ja, und das ist heilsam. Und das ist das, was wir brauchen. Wenn Jesus Christus das getan hat, der Sohn Gottes, wenn er immer wieder diesen Ort aufgesucht hat, diese Abgeschiedenheit des Vaters, hey, dann brauchen wir das noch viel mehr. Da brauche ich das noch viel mehr. Weil das ist der Ort, wo Gott dir begegnen möchte. Das ist der Ort, wo der Vater im Himmel zu dir reden möchte. Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Aber das ist so wichtig. Leider lesen wir weiter hier. Leider verläuft die Geschichte manchmal auch anders. Jesus geht in das Boot mit seinen Jüngern und sie wollen an diesen ruhigen Ort fahren. Und Vers 33, die Menschen, heißt es hier, sie bemerken die Abfahrt. Sie sehen, hey, Jesus steigt da in dieses Boot mit seinen Jüngern und die laufen am Ufer entlang, die ganze Menge, und laufen denen nach. Und als sie an das Ufer wieder zurückkommen, sind sie bereits dort. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesen Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Und ich sage dir, so wie Jesus Christus diese Zeiten immer wieder ganz alleine mit dem Vater suchte und verbrachte, brauche ich umso mehr diese Zeit ganz alleine beim Papa, beim Vater, am besten jeden Tag, am besten regelmäßig. Wir lesen aus dem Wort Gottes, Jesus suchte regelmäßig, ganz alleine, oft und ständig die Nähe des Vaters. Obwohl er der Sohn Gottes ist, obwohl er voll Heiligen Geistes und obwohl die ganze Fülle Gottes in Christus lebte. Kolosser 2,9 heißt es, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Nochmal, Kolosser 2,9, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Und trotzdem hat Jesus die Nähe des Vaters gesucht. Er hätte auch sagen können, ich habe alles. Die ganze Fülle Gottes ist in mir. Wozu brauche ich das? Aber er ist immer wieder in diese Abgeschiedenheit des Vaters gegangen. Und er sagt, ich und der Vater sind eins. Und Jesus sagt, das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Versteht ihr diese Einheit? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus und der Vater sind eins. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wie hat Jesus das verstanden? Wie hat Jesus das empfangen? Indem er diese Abgeschiedenheit, diesen ruhigen Ort, diesen öden Ort, diesen Eremos aufsuchte. Hammer, oder? Er hatte ständig den Vater vor Augen. Und die Frage ist, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei uns aus? Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und durch den Heiligen Geist empfangen wir das Wort Gottes. Gott kann reden, ganz leise in unserem Herzen. Und ich glaube, durch den Heiligen Geist, durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und indem wir einfach in die Gegenwart Gottes kommen, macht Gott unser Leben neu und heil. Und was wäre nicht alles möglich? Was ist nicht alles möglich, wenn wir das leben würden, wenn wir da mehr hineinkommen? Und die Frage ist, kommt das automatisch? Nein, natürlich nicht. Gilt das nur für einige Privilegierte? Nur für Jesus, für Paulus, für Johannes und Jakobus? Oder gilt das für alle Christen, für alle wiedergeborenen Kinder Gottes? Es gilt für alle. Wenn Jesus ständig diesen Eremos, diese Einsamkeit, diese Abgeschiedenheit, den Vater suchte, dann gilt das auch für mich und für dich und für mich, für uns alle. Und ich weiß, dass das absolut umkämpft ist. Erstmal muss man das verstehen. Und dann ist es so, dass unser Fleisch, unser Körper sagt, kein Bock drauf. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Lust. Oder ich habe es nicht verstanden. Aber ich sage dir, das war so mein Gedanke, wenn wir eines Tages sterben, werden wir vielleicht, ich weiß es nicht, werden im Himmel vielleicht sehen, all die Segnungen, all die Möglichkeiten, die Gott eigentlich für uns hatte, er wird sagen, ja, das hatte ich für dich vorbereitet, aber weil du so beschäftigt warst, weil du immer unter Stress warst und nicht diese Nähe gesucht hast, hast du das leider verpasst. Ich glaube nicht, dass Gott das so sagen wird, aber vielleicht werden wir das erleben. Es ist eine Vermutung. Jesus, er sucht beständig diesen ruhigen Ort. Er ist ganz alleine mit dem Papa. Und es kostet Jesus etwas. Und es ist umkämpft, auch für dich und für mich. Aber es ist das Allerbeste. Schau einfach für dich ganz persönlich, wie es für dich am besten passt. Wir haben von Rosi gehört, ich könnte jetzt fragen, wer von euch möchte einen Bericht geben? Wer von euch hat diesen Ort, diesen Eremos für sein Leben gefunden? Wie hast du ihn gefunden? Wo hast du ihn gefunden? Ich könnte jetzt, könnte zwei Leute nach vorne holen, könnte davon berichten. Vielleicht macht ihr euch ein paar Gedanken. Rosi hat schon davon berichtet. Sie macht es im Urlaub zum Beispiel, sie war morgens am Strand. Und wie machst du es sonst, Rosi? Morgens auf dem Sofa, ne? Im Wohnzimmer, okay. Ich will einfach nur sagen, egal wo, egal wie, egal wann, ob das morgens ist oder mittags oder abends oder nachts, mache dich auf, um dem Papa persönlich zu begegnen. Weil alles andere macht keinen Sinn auf Dauer. Denn Jesus hat es genauso getan. Und er ist unser Herr, wir sind seine Schüler, wir sind seine Jünger. Er ist unser Vorbild. Wenn Jesus das braucht und getan hat, dann kann ich nicht sagen, ja, aber ich brauche es nicht, Jesus, ich bin ja so toll. Nein, ich brauche es noch viel mehr. Und dann ist es so, ich weiß, es ist umkämpft. Du nimmst dir Zeit zum Beten, du sagst, heute ist Schabbat, heute ist Sonntag. Heute mache ich mal nichts nach dem Gottesdienst. Ich will mir mal wirklich Zeit nehmen zum Ausruhen. Nimmst dir ganz bewusst einen Tag frei in der Woche oder einen Abend frei. Du hast nichts auf dem Plan. Und was passiert? Das Telefon klingelt, der Chef ruft an. Ja, Kollege ist krank geworden, du musst einspringen, extra Schicht schieben. Tut mir leid, du musst heute Nacht arbeiten. Oder deine Zweijährige verschluckt ein, zwei Legosteine und dann fährst du in Notaufnahme und dann ist diese ruhige Zeit, diese Zeit, dieser Tag, dieser Moment, den du mit Gott haben wolltest, dann hin. Deine Mitbewohnerin kommt nach Hause in deiner WG und ist total traurig und ist am Weinen, du sagst, es ist los und sie braucht erstmal zwei Stunden Gespräch mit dir und dann redest du mit ihr zwei Stunden und nach zwei Stunden, ja, betest du noch für sie und keine Ahnung, segnest sie. Und ich sage einfach, ja, es kostet uns etwas. Es ist umkämpft, die Zeit mit Gott. Vor deiner Haustür stehen Dutzende, Hunderte von Leuten und sie klopfen an die Tür und sie wollen Gebet empfangen. Sie wollen geheilt werden, befreit werden. Sie wollen von Gott hören. So erging es Jesus. Aber weshalb erging es Jesus so? Weil er ständig diesen Kontakt, diese Nähe zum Vater hatte. Ja, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Markus 6, 41, der Tag ist noch nicht vorbei. Er bekommt von einem kleinen Jungen 5 Brote und 2 Fische. Er blickt zum Himmel auf, dankt dem Vater und dann verteilen sie dieses Essen und Gott vermehrt dieses Essen. Es ist so viel, dass sie noch 12 Körbe über haben und dann heißt es ja, alle aßen so viel sie wollten. Vers 44, 5000 Männer waren von diesen 5 Broten und diesen 2 Fischen satt geworden. Also bei Jesus war der ganze Tag vollgepackt. Er hatte wirklich viel zu tun. Und dann heißt es im Vers 45 gleich danach, sagte Jesus zu den Jüngern, hey, steigt in das Boot und fahrt auf die andere Seite vom See nach Bethsaida. Und ich kümmere mich um die Menschen. Das heißt wortwörtlich, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Diese Riesenmenge an Menschen, Jesus kümmert sich höchstpersönlich um sie. Er entlässt diese Menschen. Und dann heißt es, und dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Die Jünger fahren über den See auf die andere Seite und Jesus geht in die Nacht hinein, er geht alleine auf einen Berg, um zu beten. Und ich habe früher mal gedacht, wow, Jesus ist so geistlich. Er lässt seine Jünger alleine ziehen, die sind schon groß genug. Er geht alleine auf diesen Berg und die ganze Nacht betet er. Aber vergiss nicht, weshalb er sich zurückzog. Warum er alleine in die Abgeschiedenheit des Vaters ging. Weil es die einzige Zeit am Tag war, die ihm zur Verfügung stand, um allein mit dem Vater zu sein. Um allein in der Stille mit dem Vater zu sein. Vielleicht machte er es auch, um vorbereitet zu sein für das anschließende Wunder, was nämlich nachts gegen 3 Uhr morgens passiert. Wisst ihr, was passiert? Nachdem Jesus gebetet hat die Nacht und die Jünger sind auf dem See in dem Boot alleine und der Sturm kommt, es heißt hier, nachts um 3 geht Jesus ihnen auf dem See entgegen. Jesus wusste, seine Zeit alleine mit dem Vater ist wichtiger als Schlaf. Und auch im Lukas-Evangelium sehen wir immer wieder, je mehr Jesus zu tun hat, je geschäftigter er ist, je gefragter und ich sag mal berühmter er wird, desto mehr zieht er sich in die Einsamkeit und die Zeit mit seinem Vater zurück, um zu beten. Und wenn es bei ihm ist, hey, dann sollte es bei mir und bei dir genauso sein. Aber wie ist es bei uns? Bei dir ist es und bei mir ist es oft anders. Je mehr wir zu tun haben, je gestresster wir sind, je mehr wir zu tun haben, desto weniger Zeit nehmen wir uns für Gott. Oder? Ich habe keine Zeit, ich habe Stress, ich muss noch Überstunden schieben, ich muss die Wohnung einrichten, ich muss tapezieren, ich habe 3 kleine Kinder, ich muss meine Eltern versorgen, die sind krank oder alt. Gott muss warten, ich habe Stress. In hektischen Zeiten brauchen wir aber gerade diesen ruhigen Ort beim Vater. Nicht weniger, sondern umso mehr. Mehr als alles andere. Wenn wir da nicht hineinkommen, wenn wir das nicht leben, werden wir am Ende das Ziel nicht erreichen. Wir fühlen uns oft im Stress und manchmal fühlst du dich vielleicht auch getrennt von Gott. Und auch heute Morgen vielleicht. Manchmal erleben wir nur selten die Gegenwart Gottes. Und jeder von euch sehnt sich nach Liebe. Jeder von euch sehnt sich nach Freude und Frieden. Und dann kommen wir in den Gottesdienst, so wie heute Morgen, mit der Hoffnung nach dem Haschen, nach einer Berührung mit Gott, dass Gott redet, dass Gott uns begegnet, um dann einfach in unseren öden Alltag zurückzukehren. Aber das ist doch nicht das, was der Vater für dich möchte und für mich. Das ist doch nicht das, was Gott für dich möchte, niemals. Das möchte er nicht. Versteht ihr? Könnte es sein, dass das Gegenmittel, dieses Sehen nach Gott, eigentlich ganz einfach ist, und zwar diese bewusste Stille, diese bewusste Zeit alleine mit dem Vater zu verbringen. Ganz unkompliziert, immer wieder im Alltag, mit dem Vater zu reden, zu beten, unser Herz, unsere Gedanken vor ihm zu bringen. Ganz normal, so wie ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern spreche, kannst du mit dem Papa reden. und dass wir abwesend, dass ich oft abwesend bin und nicht Gott, hat ganz viel, ja, hat ganz viel mit unserer täglichen Ablenkung zu tun. Und die erste Nummer, die erste Ablenkung heutzutage ist leider dieses Ding hier, dieses kleine Ding für viele Menschen. Das ist die allererste Ablenkung. Klar, Arbeit lenkt auch ab, Stress, Umzug, die Kinder lenken auch vielleicht ab, aber Kinder sind nun mal da und man muss sich kümmern, Arbeit muss man auch. Aber es gibt ganz viele Ablenkungen in unserem Leben heutzutage. Und weil wir so viele Ablenkungen haben, ist es so, dass wir Gott oft gar nicht mehr spüren, gar nicht mehr wahrnehmen. Und dann haschen wir den Gottesdienst, dann gehen wir in die Lobpreiszeit, dann schauen wir uns das an, machen das und jenes am Sonntag, am Samstag, einmal die Woche. Aber was ist denn mit den Rest der 4 Tage, der 5 Tage? Und die Lösung ist ganz einfach. Wir müssen diese Umgebung suchen, wir müssen eine Umgebung schaffen, wir müssen uns bewusst Zeit nehmen. Und das muss gar nicht lange sein. Das können nur 5 Minuten, 10 Minuten sein, von mir aus auch länger. Das kann auch zwischendurch sein, in der Mittagspause, wo wir sagen, Papa, Vater im Himmel, ich komme zu dir, ich bete dich an, ich suche dich jetzt, auch wenn ich vielleicht gar nichts spüre im Moment und gerade denke, was mache ich gleich nach der Pause, da muss ich das noch erledigen und da hat mein Chef mir den Auftrag gegeben, dass wir einfach zur Ruhe kommen. Es gibt nur einen Ort und es gibt nur diesen einen Ort, den Jesus immer wieder aufsuchte, wo du dem Vater begegnest. Das ist dieser Eremos, das ist diese Wüste, diese Einöde. Das ist der abgelegene Ort und den musst du finden in deinem Leben. Diesen einsamen Ort, diesen ruhigen Ort. Die Wildnis, das kann der Park sein, der Wald, das kann dein Auto sein, dein Zimmer, dein Schlafzimmer, dein Garten, das kann dein Keller sein, der Dachboden, ich weiß nicht, wo das ist. Ich würde es nicht auf dem Fahrrad machen. Ich mache manchmal stille Zeit auf dem Fahrrad, sage ich mal. Ich fahre dann Fahrrad, bete und höre Lobpreis oder höre eine Predigt. Aber das ist nicht unbedingt stille Zeit. Weil da musst du gucken, dass du fährst und dass du nicht überfahren wirst. Aber diese Ruhe, diesen ruhigen Ort, den brauchen wir. Und wenn du diese Zeit, wenn du sie dir nicht nimmst, dann wird deine Beziehung am Weinstock vertrocknen, verdorren. Du wirst saft- und kraftlos. Zum Schluss, Johannes 15. Dankeschön. Johannes 15. Jesus sagt diese berühmten Worte, das, was er selber gelebt hat hier auf der Erde, ab Vers 4. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ja, wie denn? Er sagt, denn eine Rebe, und wir sind alles Reben, können keine Frucht tragen, wenn wir vom Feinstock abgetrennt werden. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Es funktioniert nicht. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also, du bist eine Rebe, ich bin eine Rebe, hoffentlich. Wenn du Jesus Christus kennst, bist du eine Rebe. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Das hat Jesus auch getan. Er war immer mit dem Vater zusammen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich habe alle Zeit den Vater vor Augen. Und wenn du mich siehst, sagt Jesus, siehst du den Vater. Er sagt, wer nicht in mir bleibt, Vers 6, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Wenn du nicht in ihm bleibst, wirst du vertrocknen. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt, sagt Jesus. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte, das Wort Gottes in euch bleibt, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Ich lese es nochmal. Denn wenn ihr mit mir verbunden bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Auf wen passt das? Wer hat das getan, dieser Vers? Wer hat so gelebt? Jesus. Jesus, er hat gesprochen, manchmal hat er einfach nur eine Handlung getan und es ist passiert. Der Blinde wurde geheilt, Menschen wurden befreit, weil er mit dem Vater so eng verbunden war, im Vater mit Gott diese Einheit hatte. Und dann sagt er im Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und mein Jünger werdet. Halleluja. Amen. Ich wünsche dir, dass du mehr diesen Ort aufsuchst. Ich wünsche mir, dass du, wo du vielleicht sagst, ja, ich habe das mal probiert, Andreas, hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich höre zum allerersten Mal davon, von diesem Eremos, von diesem Wüstenort, von diesem einsam abgelegenen, abgeschiedenen Wort beim Vater, das, was Jesus getan hat, immer wieder. Ich möchte dir Mut machen, diesen Ort aufzusuchen. Du und er. Geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, du und er ganz alleine. Nimm sein Wort, lies die Bibel, mach Lobpreis an, nimm dein Handy. Und wenn du auch die ersten 4 Tage denkst, das ist ja nur Routine, ich merke ja gar nichts, ich garantiere dir, dass Gott dir begegnen wird. Weil das ist der Ort, wo du ehrlich sein kannst. Das ist der Ort, wo du weinen kannst. Das ist der Ort, wo du dein Herz wirklich Gott ausschütten kannst. Das ist der Ort, wo du sagen kannst, Gott, und es nervt mich so ab mit meiner Frau. Es nervt mich so ab mit meinem Chef. Das ist der Ort, wo du echt sein kannst. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen, die meisten Christen, ich oft eingeschlossen war, oft, dass wir diesen Ort nicht haben. Und deswegen sind wir so ruhelos. Und deswegen sind wir alle so und sagen, ja Gott, da steht die Schwester XY, die betet, die hebt die Hände auf, fängt an zu weinen und du sagst, ja, aber ja, wieso ist es nicht bei mir so? Und es geht nicht nur um Gefühl, ja, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, Gott nur zu fühlen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Bei ihm heil zu werden, gesund zu werden, aufzutanken. Und das wünsche ich dir für die kommende Woche, das wünsche ich dir überhaupt für dein Leben, weil das ist das Thema, das, was Jesus sein Leben lang praktiziert hat. Und deswegen lese es nochmal nach. Zu Hause, ganz alleine, an deinem stillen Ort. Nicht an dem stillen Ort, sondern da, wo du Ruhe hast und wo Gott dir begegnen möchte. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du einfach redest durch dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wort Gottes bist. Danke, Herr, dass wir bei dir diese Ruhezeiten haben dürfen. Und nicht nur, wenn wir im Urlaub sind, nicht nur in den 6 Wochen Sommerferien, sondern jeden Tag. Ich bitte dich so sehr, dass du demjenigen, der das vielleicht versucht hat, der vielleicht von diesem Weg abgekommen ist, vielleicht derjenige, der das noch nie erlebt hat, der gar nicht weiß, wie er das machen soll, ich bitte dich, meinen Geschwistern begegnest, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns klar machst, Jesus, du hast es getan, du hast es uns vorgelebt. Herr, dass wir und ich das so sehr brauchen. Ich bete so sehr, dass du meinen Geschwistern, jedem, der hier im Gottesdienst sitzt und das auch hört, Herr, dass du ihnen begegnest an diesem Ort, wo du auf sie wartest, wo du auf uns wartest. Danke, Papa, dass du jeden Moment, jeden Tag auf uns wartest. Danke, dass du mit offenen Armen vor uns stehst. Danke, dass du dich nach uns sehnst, Herr, dass du ein Verlangen hast, dass du dich so sehr nach uns sehnst, Herr. Oft sehnst du dich viel mehr nach uns, als wir uns nach dir sehen. Aber ich bete, dass wirklich jeder von uns auf dich zugeht und da hineinkommt. In Jesu Namen. Amen.